Der ultimative Strandkorbgedöns-Community 9mm Pfeifenfiltervergleich, HU Original Warehouse Blend, Director's Cut und vieles mehr. Bleibt dran!
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your greed, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Heute ist Sonntag, der 31.07. Es ist nachmittags um 3:30. Das ist Folge 34 und die enthält einige interessante Sachen. Zum einen den Tabak, den ich euch eben im Intro schon gesagt habe, den HU Original Warehouse Blend Director's Cut. Und eine ganz coole Sache, ich hatte nämlich neulich mal in einem Sprachchat gefragt, was würde euch denn mal so interessieren als Thema in einem Pfeifen-Podcast? Und da kam relativ einstimmig, wir würden uns mal interessieren, was du zu Pfeifenfiltern sagst oder zu den verschiedenen Filtern, ob du da einen Unterschied siehst oder nicht. Und da habe ich gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir. Und da habe ich mir was zu überlegt. Aber da kommen wir später zu. Jetzt fangen wir erstmal mit dem Tabak an. Und diesen Tabak habe ich mir schon vor längerer Zeit gekauft, jetzt aber erst aufgemacht. Was heißt jetzt? Also vor ungefähr 3 Wochen. Ich rauche den ja erstmal ein bisschen, damit ich was dazu sagen kann. Und es ist von HU. Wie gesagt, der Director's Cut, der kommt aus der Reihe Original Warehouse Blend. Und das ist ein Tabak, der besteht ohne Aromatisierung aus Virginia, hauptsächlich Birdie, Perique und Kentucky. Und zwar vom Gefühl her in der Reihenfolge. Also sehr viel Virginia, ein bisschen Birdie und Perique und ganz wenig Kentucky. Also wenn man es mir nicht gesagt hätte, dass da Kentucky drin ist, ich glaube, ich hätte es nicht rausgeschmeckt. Ich hätte gedacht, das ist ein Virginia Perique, also ein Vapor, hätte ich getippt, ja, vom Geschmack her. Den Burley kann ich auch nicht wirklich rausschmecken. Insgesamt war ich etwas enttäuscht von dem Tabak. Das liegt aber daran, dass ich andere Erwartungen hatte. Ich habe den für wesentlich stärker gehalten, weil eben Perique und Kentucky drin ist, dachte ich, das ist eine kräftige Mischung. Insofern bin ich nur deswegen enttäuscht, weil ich von was Falschem ausgegangen bin. Der Tabak ist sehr, sehr gut und sehr, sehr lecker. Er ist ungefähr vergleichbar mit dem TAK Pecans. Ja, das ist ein reiner Vapor-Tabak. Den habe ich auch schon mal vorgestellt in einer anderen Folge. Aber dem ist er sehr ähnlich. Und was er mit dem vor allem gemeinsam hat, ist, dass er schmeckt, wie er riecht. Also, wenn man die Dose aufmacht und den Tabak kalt riecht, diesen Geschmack hat man auch in der Nase, wenn man den Tabak raucht. Ja, also ganz, ganz, ganz ähnlich. Und zwar durchgehend bis zum Ende der Pfeife. Und er ist auch so von den Raucheigenschaften wirklich gut gemacht. Man muss ihn allerdings ein bisschen trocknen. Und diese Cones, also der besteht, der ist insofern dem Pecans nicht nur vom Geschmack her ähnlich, sondern auch von der Struktur her ähnlich, weil er auch solche kleinen Cones enthält. Also so kleine Mini, ja, so Scheiben, ne, so kleine Mini Flake-Scheiben. Die sind allerdings ziemlich fest, muss man sagen. Also bei dem Tuck Pecans kann man, wenn man den aufrubbeln will und den ein paar Mal in der Hand so reibt, dann ist der klein gerieben, ne? Aufgeflockt. Der hier, da muss man schon ganz schön Kraft aufwenden, weil diese Cones halten sehr dicht zusammen. Und ich habe beides probiert. Ich habe ihn also aufgerubbelt mit ein bisschen Aufwand. Da hat er mir etwas besser geschmeckt, als wenn ich ihn einfach nur direkt so in die Pfeife tue. Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Münzen doch so groß sind, dass sie den Zug behindern können. Man muss also aufpassen, dass die Münzen zumindest nicht flach in der Öffnung liegen, weil sonst hat man keinen Zug mehr. Versteht vielleicht, was ich meine, mechanisches Problem, ne? Also insgesamt ein sehr, sehr guter Tabak. Ich habe auch überlegt, welches Essen er wäre, wenn es ein Essen wäre. Und das wäre ein frisches Brötchen vom Bäcker mit Aufschnitt. Ja, also kann man fast immer essen, geht immer zwischendurch, morgens zum Abendessen oder vorm Schlafengehen noch, wie man will. Kann man jederzeit essen, ist lecker, aber ist jetzt auch nicht Avantgarde ist jetzt nicht super herausstechend was ganz Besonderes. Es gibt viele Tabake in der Art, die so sind. Im direkten Vergleich mit dem Tuck Pecans hat der Tuck Pecans so ein bisschen die Nase vorne für mich, finde ich. Liegt vielleicht einfach an dem Virginia, der da verwendet wird. Virginia ist ja übrigens auch nicht immer gleich Virginia. Ne? Also das ist ja, das habe ich ja schon ganz oft betont. Ein Virginia in dem einen Tabak kann ganz anders schmecken als ein Virginia in dem anderen. Muss man nur mal ausprobieren, wenn man zum Beispiel von HU den Finest Virginia probiert. Ach Quatsch, HU, von Pfeifenhuber den Finest Virginia probiert und dann danach den einen Virginia Flake zum Beispiel von Samuel Gabbeth. Ne? Full Virginia Flake. Ganz, ganz anderer Geschmack. Full Virginia Flake von Samuel Gabbeth. Sehr, sehr kräftig, sehr, sehr markant, sehr, sehr dominant. Und Finest Virginia von Pfeifenhuber. Leicht, mild, grasig, leicht holzig. Ganz anderes Erlebnis, ganz anderer Charakter. Also hier würde ich vom Gefühl her sagen, 70% Virginia, vielleicht 10% Burley. Wenn es hochkommt, 10% Perique und der Rest Kentucky. Oder alles ein bisschen, oder Kentucky nur 5% und alles andere entsprechend mehr. Kentucky schmecke ich wirklich nicht raus. Er ist nicht stark. Er ist wirklich kein starker Tabak. Er ist mild bis medium, von meinem Empfinden her. Also wenn man dann so liest, ne, Virginia, Burley, Perique, Kentucky, dann erwartet man irgendwie so ein bisschen so eine Bombe, aber ist es überhaupt nicht. Es ist ein ganz milder, feiner Tabak. Ja, so viel erstmal zu dem Tabak und dann kommen wir gleich zu erstmal zu der Pfeife auf dem Cover und dann, was ich gerade so rauche und dann kommen wir zum Pfeifenfiltervergleich. Bis gleich. Ja, welche Pfeife ist das, die ihr da auf dem Cover seht? Das ist eine ganz besondere Pfeife, die ich gar nicht in ihrer Besonderheit so erfasst habe, als ich sie bestellt habe. Und zwar habe ich sie bei Smoking Pipes EU bestellt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, war mir nicht klar, dass sie ein sehr kleines Füllvolumen hat. Also sie heißt Red Trace Mary Zend Blasted 162. Und auf dem Foto, ist ja immer so, wenn man im Internet Pfeifen bestellt, ne, geht man nach dem Foto, sah sie aus wie eine langgezogene Prince. Und das fand ich irgendwie interessant. Es ist auch eine Prince, aber sie hat ein kleines, also wirklich sehr kleines Füllvolumen. Das geht schon fast in die Richtung Shack-Pfeife. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Shack-Pfeifen sind. Das sind so ganz kleine Pfeifen, mit denen man normalerweise Shack, also sehr, sehr klein geschnittenen, fast schon wie also Zigarettentabakartigen Tabak raucht. Eigentlich ja, Zigarettentabak raucht man oft da drin. Aber man kann da drin auch wunderbar anderen Tabak rauchen. Ich habe es ausprobiert. Also sie schmeckt gut, sie lässt sich gut rauchen, aber sie ist halt nach einer Viertelstunde oder so aufgeraucht. Ne? Also 15, maximal 20 Minuten ist die Pfeife aufgebraucht. Ist gar nicht so verkehrt, wenn man mal irgendwie nur noch eine halbe Stunde Zeit hat, bevor man los muss und man möchte gern noch schnell eine Pfeife rauchen, ist normalerweise nicht meine Art. Also ich rauche nicht mal schnell noch eine Pfeife, sondern wenn ich eine Pfeife rauche, nehme ich mir normalerweise auch Zeit dafür. Aber es hat mal 3-4 Gelegenheiten gegeben, wo das ganz gut gepasst hat, wo ich gedacht habe, jetzt rauche ich noch mal so eine kleine. Dann passt das auf jeden Fall mit der Zeit, ne? Dann komme ich da nicht irgendwie unter Druck. Dann kann ich die ganz entspannt zu Ende rauchen. Ja, sie ist sehr schön, sie raucht sich gut. Sie ist nicht meine Lieblingspfeife, weil sie eben, ich rauche sie nicht so oft, weil sie so ein kleines Füllvolumen hat. Aber sie ist sehr lecker. Ja, und dann wollte ich euch erzählen, was habe ich eigentlich die letzten Wochen so geraucht an Tabak? Habe ich letztes Mal gar nicht drüber geredet in der Folge, als ich aus Venedig wiederkam. Ich hatte in Venedig tatsächlich nur drei Tabake dabei. Und zwar einmal den Hall of the Wind, der mittlerweile aufgeraucht ist, weil ich ihn so gut fand. Also da habe ich kaum die Finger von gelassen. Und den Red Rapparee von Red Race. Der Red Rapparee ist zu 3/4 alle mittlerweile. Ja, und die beiden habe ich eigentlich abgewechselt. Und zwar, das war mal ein interessantes Experiment, tageweise. Also ich habe immer einen Tag immer denselben Tabak geraucht. War auch mal eine Erfahrung. Also sonst wechsle ich immer so bei jeder Pfeife den Tabak. Aber so habe ich es mal so gemacht, dass ich meinen ganzen Tag immer denselben Tabak geraucht habe. Hat auch was für sich. Dann ist am nächsten Tag der Unterschied umso größer sozusagen. Also der Geschmacksunterschied umso deutlicher wahrnehmbar. Und dann hatte ich halt noch die Nobleman's Mixture dabei und die habe ich immer mal versucht zu rauchen, aber bei dieser Luftfeuchtigkeit war das oft ein schwieriges Unterfangen, den Aromaten zu rauchen. Den habe ich auch dann irgendwann weggelassen und habe dann nur noch die beiden geraucht. Ja, und ansonsten habe ich natürlich oft den Tabak geraucht, über den ich heute erzählt habe, weil ich ihn ja kennenlernen wollte. Und neu aufgemacht habe ich den Red Trace Sir William. Dazu mehr in einer anderen Folge. Ganz besonderer Tabak. Soweit erstmal dazu und dann kommen wir gleich zum ultimativen 9mm Pfeifenfiltervergleich. So, kommen wir also jetzt zum ultimativen Pfeifenfiltervergleich. Die Idee fand ich gut, sich die Pfeifenfilter mal genauer anzuschauen, die mal unter die Lupe zu nehmen. Und ich habe mir gedacht, ich mache das so, dass ihr mitmachen könnt. Und zwar habe ich ein Google Sheet angelegt, zu dem ich den Link unter dieses Video respektive in die Beschreibung poste, sodass ihr darauf zurückgreifen könnt. Ist also zugänglich für euch. Und dann könnt ihr euch ein eigenes Tabellenblatt erstellen. Davon gibt es bis jetzt schon ein paar. Und zwar heißt das erste Strandkorbgedöns und die anderen heißen einfach Kopie von Tabellenblatt 1 und so weiter. Kopie von Tabellenblatt 1. Die könnt ihr dann umbenennen und könnt euren Namen oder irgendein Kennwort benutzen, das ihr euch selbst wiederfindet. Und in diese Tabellenblätter, die bis jetzt existieren, habe ich die ersten beiden Zeilen, Falcum und Savinelli, und eben die Grundstruktur der Tabelle rein kopiert. Ihr könnt alle Filter, die ihr wollt, da einfügen. Vielleicht kennt ihr auch noch Filter, die ich nicht kenne. Und ihr könnt natürlich auch die Grundstruktur der Tabelle verändern. Ihr könnt zum Beispiel in eure Tabelle noch eine Spalte dazufügen, die ihr für wichtig haltet, die mir jetzt nicht eingefallen ist. Ich sage euch gleich, nach welchen Kriterien ich die Filter bewertet, will ich nicht sagen, beurteilt habe. Aber wie gesagt, ihr könnt das ganz anders machen. Ihr könnt auch die Skala anders machen, so wie ihr da Lust drauf habt. Und je nachdem, wie viele Tabellenblätter da zusammenkommen, habe ich mir gedacht, könnte man dann vielleicht irgendwann, wenn sich nicht mehr viel ändert, hergehen und könnte so eine Grafik daraus machen, die ich dann wiederum in irgendeiner Weise für euch zur Verfügung stelle. Wie, das weiß ich noch nicht. Also, ich habe mir gedacht, welche Kriterien gibt es bei einem Pfeifenfilter, die man bewerten kann? Das eine ist der Zugwiderstand. Das ist das Offensichtlichste. Ne? Wie ist der Zugwiderstand? Und ich habe hier eine Skala genommen von 0 bis 5. Ja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kann man natürlich auch anders machen. Ihr könnt auch 0 bis 10 machen oder 0 bis 3. Ja, oder 1 bis 3, wie ihr möchtet. Aber ich habe jetzt mal genommen, Zugwiderstand 0, kein Zugwiderstand. Also praktisch wie ohne Filter. Das ist immer der Goldstandard. Ja, ohne Filter ist der Goldstandard. 0, kein Zugwiderstand. Überhaupt nicht spürbar, dass da ein Filter drin ist. Und 5, dicht. Also 5 heißt wirklich, da geht nichts mehr. Ne, da kannst du ziehen, wie du willst. Kommt nichts mehr durch. Das heißt, 5 wird eigentlich so gut wie nie erreicht, weil so einen Pfeifenfilter wird es nicht geben. Ja, aber es gibt einen, der nah rankommt und da kommen wir gleich hin. Dann Geschmacksbeeinflussung. Also inwiefern verändert sich der Geschmack vom Tabak? 0 überhaupt nicht, also Goldstandard ohne Filter, ja. Und 5 sehr krass. Das heißt, kaum noch Geschmack zu entdecken. Dann die nächste Kategorie, Rauchmilderung, habe ich das mal genannt. Also inwiefern der Rauch in seiner Bissigkeit, Schärfe reduziert wird. Das wäre bei ohne Filter keine Rauchmilderung. Ne? Da hat man halt so ein leichtes, ich finde immer, wenn man ohne Filter raucht, so ein Gefühl, als hätte man ein bisschen sehr heißes Essen gegessen hinterher. Auch wenn man sehr vorsichtig raucht. Und 5 heißt überhaupt keine Reizung mehr. Sehr, sehr starke Milderung. Ganz stark abgemilderter Rauch. Ja? Dann kommen wir zur Feuchtigkeitskapazität. Also inwiefern absorbiert der Filter Feuchtigkeit? Kommt es noch vor, dass die Pfeife blubbert, wenn man den Filter drin hat? Oder blubbert da nichts und der Filter saugt sich einfach massiv voll mit Kondensat, mit Wasserdampf? Ja? Ihr habt vielleicht schon eine Idee, welcher da die Note 5 kriegt. Nämlich sehr saugfähig. Könnt ihr ja schon mal raten, wem ich diese Note gegeben habe. Einer ganz sicher, einer knapp, ein paar sind knapp dran, also kurz davor. Okay, und als letztes noch, nee, nicht als letztes, aber als vorletztes, die Reliabilität. Das heißt, inwiefern kann ich mich darauf verlassen, dass jeder Filter gleich ist? Null würde bedeuten, jeder Filter ist anders. Es ist ein Überraschungskino. Also nimmst einen Filter raus, du weißt nicht, wie der Zugwiderstand ist, du weißt nicht, wie der Geschmack ist. Es ist alles anders. Jeder Filter ist irgendwie inkonstant anders. Und 5 heißt, alle Filter sind exakt gleich wie aus der Maschine. Und das ist tatsächlich auch bei den verschiedenen Filtern unterschiedlich. Ja? Und dann noch die Handhabbarkeit. Damit will ich sagen, geht der Filter gut in die 9mm Filterkammer rein oder eben nicht? Und da habe ich nur 2 Kategorien. 1 geht gut rein, 0 geht schwer rein. Ne? Könnt ihr natürlich auch von 0 bis 5 machen, aber ich fand einfach so, es gibt so ein paar Filter, da muss man so ein bisschen friemeln und fummeln, bis der Filter wirklich drin ist, muss ein bisschen schieben und kanten und so. Die sind schon sehr groß und manche, die gleiten einfach wie nichts in die Filterkammer rein. Aber ihr könnt es auch nach Passgenauigkeit beurteilen oder wie ihr denkt. Wenn ich in euren Tabellenblättern was Interessantes sehe, behalte ich mir vor, diese Spalten in meinem Tabellenblatt auch noch einzufügen. Ja, genauso könnt ihr das natürlich auch machen. Wenn ihr von jemand anderem eine Spalte seht, wo er sagt, Mensch, das ist eine gute Idee, danach könnte man auch noch einen Filter beurteilen, macht es einfach in eurem Tabellenblatt, was immer ihr möchtet. So ein bisschen die Etikette ist, glaube ich, klar, ne? Also wenn man einmal ein Tabellenblatt für sich gebucht hat sozusagen, dann sollten die anderen da die Finger von lassen, das wäre sonst irgendwie, das wäre nicht cool. Also wenn man da einfach irgendwie jetzt in anderen Tabellenblättern rumfuhrwerken würde, das gebietet so ein bisschen der gesunde Menschenverstand, dass man das nicht macht. Und ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden. Das wird auch keiner von sich aus, denke ich, machen. Okay, und jetzt kommen wir zu den verschiedenen Filtern. Und ich fange mal mit dem Filter an, den ich das letzte Jahr über fast nur benutzt habe und den ich absolut gefeiert habe und den ich jetzt tatsächlich im direkten Vergleich mit den anderen nicht mehr so gut finde, wie ich dachte, dass er ist. Interessant. Hätte ich diesen Pfeifenfiltervergleich nicht gemacht, wäre ich immer bei diesem Filter geblieben und hätte nicht gemerkt, dass andere Filter auch sehr gut sein können. Und das ist der Filter von Falcom. Ja, also vom Tabakhaus Falcom, die Eigenmarke. Ich fange mal so an. Das, was diesen Filter auszeichnet, ist eine extrem geringe Geschmacksbeeinflussung. Ja, das Material ist ja nicht Aktivkohle, sondern das Material sind Kokosnussschalen. Der beeinflusst den Geschmack sehr, sehr wenig, mildert aber den Rauch trotzdem, und das habe ich mit einer 3 bewertet, gut ab. Also Geschmacksbeeinflussung 1, Rauchmilderung 3. Die Feuchtigkeitskapazität ist enorm. Dieser Filter saugt Feuchtigkeit auf wie ein Schwamm. Da habe ich eine 4 gegeben. Ja? Da ist Blubbern eigentlich nie der Fall, weil der Filter sich vollsaugt. Und da kommen wir ein bisschen zum Pferdefuß bei diesem Filter, denn er ist schon so vom Zugwiderstand bei 4. Und es kommt vor, dass man bestimmte Filter von Falcom hat, die sich so vollsaugen oder wenn der Tabak sehr feucht ist oder die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, was ich in Venedig schmerzlich erlebt habe, dass sich der Filter komplett zusetzt, dass nichts mehr geht, dass man ihn nur noch rausnehmen kann, weil man mit nicht weiter rauchen kann oder halt einen anderen Filter reinmachen muss. Ne? Also 4 bis 5 habe ich dem Zugwiderstand gegeben. Er ist so schon relativ hoch, aber wenn er sich vollsaugt, kann es unter Umständen sein, ne, wenn noch so ein bisschen Asche vielleicht noch mit mal reingezogen wird oder so in den Rauchkanal, in die sich noch da vorne reinsetzt, dann ist dicht, dann geht nichts mehr. Die Handhabbarkeit ist auch nicht besonders gut. Der geht relativ schwer in die Filterkammer rein. Man muss ein bisschen friemeln und fummeln. Die Reliabilität ist nicht so hoch. Ja, es gibt Filter darunter, die haben einen eher geringen Zugwiderstand. Dann gibt es wieder welche, die haben einen sehr hohen Widerstand. So hoch, dass sie schon, also das hatte ich auch schon, dass ich die Pfeife gestopft habe und gedacht habe, meine Güte, da ist ja gar kein Zug, habe ich viel zu fest gestopft. Dann habe ich die Pfeife geräumt, habe nochmal leer an der Pfeife gezogen und habe gedacht, nee, lag nicht am Stopfen, lag am Filter. Der Filter ist dicht, ja, sodass ich den Filter wegwerfen musste. Also Reliabilität 2. Ja, schon meistens gut, aber man hat immer mal wieder so Aussetzer dabei. Gut, kommen wir dann zum Savinelli-Filter. Der Savinelli-Filter ist ein sehr, sehr guter Filter. Der Zugwiderstand ist sehr gering. Der ist bei ungefähr so hoch wie bei dem... Ach Quatsch, Savinelli, was erzähle ich denn da? Savinelli habe ich ja noch gar nicht ausprobiert. Stanwell meine ich natürlich, Stanwell. Der Stanwell-Filter ist ja auch sehr beliebt. Und der Stanwell-Filter hat einen Zugwiderstand von maximal 2. Also wenn nicht 1. Aber ich habe mal 2 genommen, weil 1, es gibt noch einen, der noch weniger Zugwiderstand hat. Aber das würde ich mit 2 bewerten. Die Geschmacksbeeinflussung ist so mittel. Also man merkt es schon, dass da ein Filter drin ist. Ne? So habe ich 3 genommen. Die Rauchmilderung ist sehr, sehr stark beim Stanwell, bei 4. Die Feuchtigkeitskapazität mittel bei 3. Die Reliabilität auch hervorragend. Jeder Filter wie aus der Maschine völlig gleich. 5. Handhabbarkeit, gar kein Problem, geht wunderbar rein. Also Stanwell ist ein sehr, sehr guter Filter und ist nicht umsonst so beliebt, finde ich. 1 Handhabbarkeit, ne? Also 0 oder 1 gibt es ja nur. Gut, kommen wir jetzt zu einem weiteren sehr beliebten und häufigen Filter. Das ist der Faun Dr. Pearl Junior. Der ist vom Zugwiderstand etwas, aber nur ganz kleines bisschen mehr als der Stanwell ausgezeichnet. Also mit 3 statt 2 habe ich den bewertet. Und von der Geschmacksbeeinflussung etwas weniger als den Stanwell. Natürlich ist das jetzt alles sehr subjektiv und es ist nicht wissenschaftlich, was ich hier mache. Das sind einfach nur meine persönlichen Eindrücke. Deswegen finde ich spannend, was ihr dazu sagt. Ja, also ich würde da sagen, Geschmacksbeeinflussung 2, Rauchmilderung 4. Also er mildert deutlich den Rauch ab. Und die Feuchtigkeitskapazität ist beim Faun Dr. Pearl, naja, 2. Ne, also da kommt schon immer mal vor, dass die Pfeife blubbert und den holt man auch selten wirklich vollgesaugt und nass aus der Pfeife raus. Die Reliabilität ist unbegrenzt, die ist 5, da ist jeder Filter gleich und die Handhabbarkeit ist auch gut mit 1. Jetzt kommen wir zu den White Elephant Filtern. Da habe ich einmal den White Elephant Supermix. Das ist eine Mischung aus Meerschaum und Aktivkohle. Zugwiderstand, so wie bei Faun Dr. Pearl 3. Geschmacksbeeinflussung schon auch 3. Ja, also man merkt, dass man einen Filter drin hat. Die Rauchmilderung ist auch bei 3, also es ist so ein Mittelfilter. Aber die Feuchtigkeitskapazität ist durch den Meerschaum etwas größer. Die ist mit 4 höher als die von Stanwell oder Faun Dr. Pearl. Und die Reliabilität ist auch hier einwandfrei 5. Da ist jeder Filter gleich. Und die Handhabbarkeit ist allerdings 0. Also der geht wieder, da kommt es mir so vor, als ob der ein bisschen zu groß gebaut ist. Der geht schwer in die Filterkammer rein. Ein anderer Filter von White Elephant ist der Natural Meerschaum. Ja, und der ist interessant. Das ist wirklich ein interessanter Filter. Den habe ich eigentlich jetzt erst ausprobiert für diesen Pfeifenfiltervergleich. Der Zugwiderstand ist fast nicht gegeben. Also da zieht man, als hätte man keinen Filter drin. Ich habe mal 1 genommen, weil es nur noch einen gibt, der noch weniger, ich mache es spannend, ne? Noch einen, der noch weniger Zugwiderstand hat. Aber das ist, würde ich sagen, Zugwiderstand 1, Geschmacksbeeinflussung 0 bis 1. Ich sag mal 1. Ne? Also man merkt vielleicht noch ansatzweise, dass man Filter drin hat, aber der Geschmack ist wirklich so, als würde man ohne Filter rauchen. Allerdings ist auch die Rauchmilderung so gut wie nicht gegeben mit 1. Die Feuchtigkeitskapazität ist allerdings sehr hoch mit 4. Und die Reliabilität mit 5 gegeben, immer gleich. Und die Handhabbarkeit ist prima. Ne? Geht gut rein. Dann haben wir noch von White Elephant den Activated Charcoal. Zugwiderstand 3, so wie Faun Pearl Junior, kein Problem. Geschmacksbeeinflussung massiv. Also 4. Also da merkt man wirklich die Activated Charcoal. Da ist von dem Geschmack, von dem Tabak tatsächlich relativ wenig noch übrig. Dafür ist die Rauchmilderung unfassbar hoch. Also mit 5 Maximum. Milder geht es nicht mehr. Die Feuchtigkeitskapazität ist auch sehr hoch mit 4 und die Reliabilität ist prima mit 5. Die Handhabbarkeit ist auch prima mit 1. Und jetzt kommen wir zu dem einen Filter. Vielleicht ahnt ihr schon, welchen ich meine, der eigentlich kein Filter ist, ja, sondern ein Stück Holz. Der Balsaholzfilter. Ja, und da habe ich jetzt mal gar nicht unterschieden zwischen Savinelli und da gibt es ja verschiedene Marken. Ich nehme einfach nur den einen Balsaholzfilter. weil ich merke da zwischen den verschiedenen Marken echt keinen Unterschied. Und der Balsaholzfilter hat keinen Zugwiderstand. Der Balsaholzfilter ist praktisch ohne Filter rauchen, nur mit Feuchtigkeitskapazität maximal. Ja, weil der hat null Zugwiderstand, null Geschmacksbeeinflussung, Rauchmilderung null, aber die Feuchtigkeitskapazität ist 5. Die Reliabilität ist auch 5, die sind alle gleich, ja. Und die Handhabbarkeit, das wisst ihr selber, wenn ihr es mal ausprobiert habt, ist schon, also ist schon schwierig, den da reinzukriegen. Ne, man muss teilweise sogar ein bisschen so den äußeren Rand vom Holz abschilfern, damit es überhaupt reingeht. Dann habe ich noch einen interessanten Filter. Den gibt es in Marburg im Tabakladen von John Aylesbury. Der hat mich nicht besonders begeistert. Er ist aber durchschnittlich gut. Der hat einen Zugwiderstand von 3 aus meiner Sicht, eine Geschmacksbeeinflussung von 3, eine Rauchmilderung von 3, eine Feuchtigkeitskapazität von 3, eine Reliabilität von 4. Da sind schon auch manchmal so Ausreißer dabei, aber die Handhabbarkeit ist ohne Probleme bei 1 gegeben. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem Lieblingsfilter in der Reihe, die ich ausprobiert habe. Nachdem ich jetzt die alle im Vergleich ausprobiert habe, ist dieser Filter mein Lieblingsfilter und das ist der von Petersen. Der Zugwiderstand ist mit 1 bis 2, ich habe ihm 2 gegeben, sehr, 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 sehr leicht. Die Geschmacksbeeinflussung ist gering mit 2, die Rauchmilderung ist mittel mit 3, die Feuchtigkeitskapazität ist auch mittel mit 3, die Reliabilität ist voll mit 5 und die Handhabbarkeit ist 1, also geht immer gut rein. Mir ist einfach aufgefallen, ich habe ja jetzt immer mal wieder den Filter genommen, dann mal wieder den, immer wieder verglichen, so wie ist der im Vergleich zu dem, wie schmeckt der gleiche Tabak mit dem Filter, wenn ich ihn vorher den anderen genommen habe. Und da ist mir dann einfach aufgefallen, dass ich im Laufe der Zeit immer öfter zu den Petersen gegriffen habe, wenn ich gedacht habe, jetzt will ich mal wieder den Goldstandard sozusagen, also den besten Filter haben, damit der Tabak mal wieder richtig gut schmeckt. Interessanterweise Petersen dicht gefolgt von Faun Dr. Pearl Junior und dann Falcom ist bei mir Platz 3. Ich habe hier absichtlich darauf verzichtet, die Filter insgesamt mit einer Punktzahl zu bewerten. Das könnt ihr natürlich machen, wenn ihr das wollt, in euren Tabellenblättern. Ich habe es für mich jetzt erstmal nicht gemacht, weil ich so ein bisschen übersättigt bin immer mit diesen Bewertungen, also etwas als gut, schlecht, mittel, auf einer Skala von 1 bis 10 insgesamt als Produkt zu bewerten. Ich finde es interessanter, die einzelnen Eigenschaften zu vergleichen und zu beschreiben, als jetzt zu sagen, das ist der Beste und das ist der Schlechteste. Wenn ihr da für euch ein System findet, könnt ihr es machen. Wenn ihr mein System nehmt, funktioniert es nicht, weil man könnte jetzt die einzelnen Punktzahlen zusammenzählen, aber eine Geschmacksbeeinflussung von 0 ist ja besser als eine von 5. Das heißt, eine höhere Punktzahl wäre nicht automatisch die beste. Da müsste man die Skala verändern. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was ihr mit der Datei anfangt und werde demnächst immer mal wieder reingucken und freue mich schon drauf, was ihr so dazu sagt und wie ihr mit der Tabelle umgeht. Und viel Spaß damit. Also es ist nichts Besonderes, ja. Es ist einfach nur eine Google Sheets Datei, die ihr frei bearbeiten könnt. Aber ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Ja, kommen wir noch zum heutigen Genussthema. Ein ganz besonderer Genuss ist mir mal wieder deutlich geworden, den es gibt und den man schnell vergisst, weil es so viele andere Sachen gibt, die so offensichtlich stärker sind in ihrer sensorischen Wahrnehmung. Ich rede von Mineralwasser. Ich habe vor, mit einem Kumpel zusammen mal Mineralwasser zu verkosten, denn ich finde, dass es bei Mineralwasser massive Unterschiede gibt. Warum rede ich jetzt um alles in der Welt von Mineralwasser? Ja. Ist ja vom Genuss her so ziemlich das Mindeste, das Mildeste, Kleinste, was man sich vorstellen kann. Aber ich muss sagen, nachdem ich jetzt wieder mit Sport angefangen habe und dann öfter wirklich von so einer anderthalb Stunden Walking-Tour zurückkomme oder von meinem Trip-Training oder so, diesem Les Mills The Trip, da bin ich so ausgedürstet, da habe ich so einen Durst, da brauche ich einfach Wasser. Da will ich kein Zero-Getränk und ich will auch keine Cola und kein Iso oder Iso-Drink oder irgendwas, sondern ich will einfach nur blankes Wasser mit wenig oder keiner Kohlensäure, damit ich möglichst viel davon abpumpen kann. Und da ist mir einfach aufgefallen, wie unterschiedlich die Qualität der Wässer ist. Und wir sind als Deutschland, finde ich, ein gesegnetes Land. Weil wenn man mal ins Ausland fährt, ich habe das wieder gemerkt in Venedig, ne? Das Wasser, was es da gibt, das gibt es ja immer in so Plastikflaschen, die vom Plastik her so dünn sind, dass wenn man die Flasche leer hat, sie praktisch in der Hand zerknüllen kann. Ihr wisst, was ich meine, so ganz dünnes Plastik. Und das Plastik schmeckt man auch immer irgendwie in dem Mineralwasser. Und ich finde immer, dass im Ausland das Mineralwasser schmeckt so blechern, irgendwie so metallisch, so unangenehm metallisch salzig. Ja, ich finde, das kriegt Deutschland extrem gut hin, leckeres Mineralwasser zu machen. Und es gibt viele gute Mineralwassermarken in Deutschland, finde ich. Aber die bestschmeckendste für mich und die auch so vom was ich gelesen habe, von den Tests her, die besten Mineralienwerte hat, so was Magnesium und Calcium angeht und solche Spurenelemente, ist Gerolsteiner. Und da mag ich persönlich das Medium am liebsten. Das ist echt klasse. Und tut euch mal den Gefallen, wenn ihr jetzt längere Zeit immer dasselbe Mineralwasser getrunken habt oder vielleicht bisher gar kein Mineralwasser trinkt, sondern immer nur Cola oder Fanta oder sowas, mal verschiedene Mineralwässer auszuprobieren und miteinander zu vergleichen. Das macht schon einen riesen Unterschied, ne? Ob man Mineralwasser mag oder nicht. Also es gibt ja so Billigmarken, die es irgendwie so im Aldi gibt oder so, oder in so Discountmärkten. Ich weiß nicht, ob es nur Voreingenommenheit ist bei mir, aber irgendwie komme ich da nicht so richtig ran. Da kann ich nicht wirklich viel von trinken, das schmeckt nicht. Das hat immer so einen komischen, seifig, salzigen Geschmack. Aber dieses Gerolsteiner finde ich wirklich ganz, ganz toll. Und außerdem, ja, eine Sache wollte ich euch noch sagen, mal wieder aus ärztlicher Sicht. Ihr hört ja immer wieder von allen möglichen Leuten, ne, du musst mehr trinken. Du trinkst zu wenig. Trinken, 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 trinken. 3 Liter am Tag mindestens. Leute, das ist überholt. Das stimmt nicht mehr. Es gibt neue Studienergebnisse, die zeigen, dass es überhaupt nicht gesund ist, so viel zu trinken. Es ist natürlich auch nicht gut, völlig auszutrocknen, ja? Aber wenn ihr wissen wollt, wie viel ihr trinken müsst, das haben die Studienergebnisse ergeben, dann müsst ihr einfach immer dann trinken, wenn ihr Durst habt. Also solange ihr nicht durstig stundenlang rumsitzt und einfach nicht trinkt, obwohl ihr eigentlich Durst habt, macht ihr alles richtig. Man muss sich nicht zwingen, irgendwie pro Stunde ein Glas Wasser zu trinken. Und es ist auch nicht gut, wenn, es heißt ja immer, der Urin soll möglichst klar sein, ne? Wasserfarben, durchsichtig. Das stimmt nicht, das ist gar nicht gut, wenn das so ist. Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist der Körper mit Wasser überladen und wehrt sich und scheidet aus, damit das Wasser aus dem Organismus rauskommt. Es gibt von Nephrologen, habe ich das aus erster Hand, nephrologischen Kollegen, die mir klar gesagt haben, das stimmt nicht. Die Flüssigkeitszufuhr sollte nach dem Durstgefühl geregelt werden und nach sonst nichts. So, ja. Natürlich ist aber Wasser, Tee und übrigens auch Kaffee eine sehr, sehr gute Wahl, wenn man Flüssigkeit zuführen will. Eigentlich ist es nur dann eine schlechte Wahl, wenn es Zucker enthält. Also Cola oder Fanta oder sowas ist nicht wirklich eine gute Option, um Durst zu löschen. Die Zero-Getränke, da scheiden sich die Geister. Ich trinke sehr viel Zero-Getränke. Ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht gut ist, aber man weiß es auch nicht so genau, wie nicht gut das ist. Ja? Also ich trinke sehr viel Cola Zero, Fanta Zero und so, weil ich sonst ganz einfach noch dicker werde, wenn ich das mit Zucker trinke, und wenn ich mal keine Lust auf Mineralwasser habe, dann trinke ich eben mal sowas. Und ich kann mir vorstellen, wenn man es nicht völlig übertreibt und nicht jeden Tag 3 Liter davon trinkt, dann ist das schon auch okay. Ja, so ein Glas am Tag, glaube ich, macht nichts aus. Ich trinke allerdings manchmal ein bisschen mehr als ein Glas, muss ich zugeben. Okay, aber so viel zum Mineralwasser. Dazu gibt es jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber ich will ja auch noch mit euch über meinen Startschuss ins Abnehmprogramm reden, der nämlich morgen fällt. Heute Nacht um 24 Uhr ist es soweit, da geht meine Abnehmreise los. Ich starte mit einem Kampfgewicht von 98,7 Kilogramm in dieses Rennen. 98,7, Leute, ich bin 1,76 groß, ihr könnt euch ausrechnen, wie hoch mein BMI ist. Ich leide unter Adipositas, unter Fettsucht. Ja, und zwar Grad 1 noch. Zum Glück noch Grad 1 und nicht Grad 2 oder 3. Aber es ist Zeit. Ich habe mir halt einfach überlegt, wisst ihr, ich kann jetzt so weitermachen. Ich kann jetzt einfach so weiterleben, kann einfach essen, so viel ich will und so viel ich Lust habe. Dann werde ich immer dicker. Dann werde ich mit Anfang 60 einen fetten Diabetes haben, die ersten Folgeschäden. Wenn es schlecht läuft, habe ich schon Sehstörungen. Wenn es schlecht läuft, habe ich eine Polyneuropathie und kalte Füße und eventuell schon die ersten Nierenwerte, die ansteigen. Und wenn es dann noch schlechter läuft, hänge ich mit 65 schon an der Dialyse. Da habe ich keine Lust drauf. Bei meiner Genetik, wenn ich in meiner Familie mich so umgucke, ist Diabetes sehr gern gesehen im Genom. Ich weiß ja nicht, ob es nur Genetik ist oder auch noch andere Sachen. Mittlerweile belegt man ja auch, ob das Mikrobiom eine Rolle spielt. Aber ich habe einfach die Wahl. Ne? Ich kann jetzt entweder mein Leben umstellen, kann es entweder verändern und kann dann wahrscheinlich 10 bis 15 Jahre länger gesund sein. Oder ich mache so weiter wie bisher, dann bin ich in 15 bis 20 Jahren ein ziemlich kranker Mensch wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Also vielleicht habe ich auch die ersten Arteriosklerose-Erscheinungen schon und so weiter. Ne? Und es ist nun mal einfach so, es geht in der Medizin nicht alles immer über Tabletten und über Operationen und über irgendwelche Maßnahmen, sondern das Beste und Wirksamste und Allergesündeste ist immer noch eine Lebensstilveränderung. Und die habe ich jetzt vor. Und zwar ganz massiv. Ich will... Mein Zielgewicht sind 75 Kilogramm. Ja, ich möchte, das habe ich ja schon mal gesagt, ne, 75 Kilogramm wiegen, dann hätte ich zum ersten Mal in meinem Leben, glaube ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben, ich weiß nicht, nein, das stimmt nicht. Ich war mit 16 bis 20, war ich sehr schlank. Aber zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren mal wieder wirklich Normalgewicht. Da will ich gerne hin. Und wie gesagt, wenn ihr euch inspiriert fühlt, wenn ihr euch das ansteckt, wenn ihr Lust habt mitzumachen, gerne, ihr seid herzlich willkommen. Ich würde mich freuen über Rückmeldungen. Ich bin auch gerne bereit, meine Erfahrungen, was für mich schwierig war und so weiter mit euch zu teilen. Und ich sage euch auch, wie ich das mache. Ja, ich sage auch, wie ich dieses Gewicht erreichen will. Ich sage aber nicht, dass das für euch der richtige Weg ist. Erstens bin ich Vegetarier. Ja, das heißt, ich esse kein Fleisch und nur selten Fisch. Und das bin ich einfach, weil ich das sein will und ich habe kein Missionsbedürfnis. Ich möchte niemand anderen dazu bringen, Vegetarier zu werden. Das ist mir völlig egal, was andere Leute machen. Das ist mir wirklich Wumpe, ob ihr Fleisch esst oder nicht, wie es euch Spaß macht. Das ist schon mal das eine. Und das zweite ist, ich bin ziemlich radikal bei sowas. Also ich möchte dann auch schnell Erfolge sehen und ich mache dann nicht so halbe Sachen. Ich habe es ja versucht wieder, ich habe es euch ja schon erzählt, ich habe ja versucht, so halbe Sachen zu machen, so nur darauf zu achten, erstmal zu gucken, dass man was anderes isst und nicht so sehr darauf guckt, wie viel man isst, sondern nur so die Wahl der Lebensmittel, schön ballaststoffreich, viel Gemüse, viel Obst und so. Funktioniert nicht bei mir. Funktioniert nicht, weil ich ganz einfach eine klare Begrenzung brauche. Und dieses ständige Kalorienzählen geht mir aber auch auf die Nerven. Und deswegen habe ich jetzt was gemacht. Ich habe mir einen Plan zurechtgelegt, nachdem ich ungefähr essen werde. Und für mich ist die beste Art zu hungern, weil hungern muss man aus meiner Erfahrung, wenn man abnehmen will, einfach. Man muss ein bisschen Hunger haben. Man muss jetzt nicht komplett runterhungern und sich völlig kasteien, aber ein leichtes Hungergefühl ist einfach der ständige Begleiter, während man Gewicht verliert. Es wäre ja auch Unsinn, wenn es nicht so wäre. Ne? Also der Körper zeigt einem ja an, du isst zu wenig, du wirst dünner. Das zeigt er einem durch Hungergefühl. Da muss man einfach, es hilft nichts. Man muss verzichten. Ich glaube, man muss einfach ehrlich zu sich sein. Man kann nicht Gewicht verlieren und gesünder leben, wenn man nicht verzichtet. Ja? Aufs Pfeiferauchen wollen wir nicht verzichten, da sind wir uns hoffentlich einig. Ja? Aber wenn man schon eine ungesunde Sache macht im Leben, dann versuche ich halt die anderen Sachen zu optimieren. Also, okay, wie mache ich das? Ich habe mir einen Plan gemacht, den ich gründe auf den Erkenntnissen von nutritionfacts.org. Das sogenannte Daily Dozen, das tägliche Dutzend, was man essen soll. Das ist eine Zusammenstellung aus verschiedenen Studien, die da auf dieser Seite zur Verfügung gestellt wird, kostenlos. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Nutrition wie Ernährung, Facts wie Fakten, nutritionfacts.org. Ja. Dr. Greger heißt der Typ, der das zusammenstellt. Das ist ein, ja, ein bisschen radikaler Typ. Also ich finde, man muss auch gucken, dass man es nicht übertreibt, ne? Nicht in so eine Art Orthorexie gerät. Orthorexie ist ein Fachbegriff für sowas wie nicht Magersucht, sondern Gesundesssucht. Also dass man überhaupt nicht mehr locker bleiben kann. Ich werde es so machen, dass ich mich weitgehend an diese Empfehlungen halte, aber nicht ausschließlich. Und ich werde pro Tag immer essen. 4 Walnusshälften, ja, als Anhaltspunkt. Ihr könnt es natürlich variieren. Kann man Macadamia essen oder Pekannüsse oder Haselnüsse oder Mandeln, ja. Ich werde jetzt nicht nur ausschließlich Walnusshälften essen. Ein bisschen Abwechslung brauchst du ja auch. Aber so, so von der Menge her, ne? Von dieser Menge her. 4 Walnusshälften oder halt, was weiß ich, 7 Haselnüsse, 8 Haselnüsse. Ja, so. Dann eine Portion Hülsenfrüchte. Das kann einfach eine Dose Baked Beans sein. Nicht so schwer, ja. Einfach eine Dose Baked Beans heiß machen mit ein bisschen Reis dazu. Am besten noch Naturreis. Optimal. Ja, oder einfach eine Portion Linsen, gibt es ja mittlerweile auch so in so Tüten zu kaufen, die man nur noch warm machen muss. Also eine Portion Hülsenfrüchte oder, und da ist jetzt der Unterschied zum Daily Dozen Programm, wo es sagt, man soll beides essen, aber dann kommt es von den Kalorien wieder schwieriger zusammen. Oder 3 Scheiben Vollkornbrot mit irgendeinem Belag. Und da kann ich auch ein bisschen variieren. Ja, also dann nehme ich mal Aufschnitt, mal nehme ich Käse, mal gucken. Ja, also 3 Scheiben. Ja, natürlich werde ich mir die nicht vollhauen mit 5 Scheiben Käse, ja, auf eine Scheibe Vollkornbrot, sondern klar, eine Scheibe Käse dann pro Vollkornbrot oder so, ne? Und dann jeden Tag eine Handvoll Beeren. Ihr glaubt gar nicht, was Beeren können. Wenn es irgendeine Tablette gäbe auf der Welt, die die gesundheitsfördernden Wirkungen von Beeren hätten, die würde sich millionenschwer verkaufen. Nur eine Handvoll Beeren schmeckt ganz gut und hat einen viel besseren Effekt als jedes Medikament, was ihr kaufen könnt in dieser Hinsicht. Ja? Jede Vitamintablette, das schlägt das alles um Längen. Und Beeren ist alles, das ist ganz einfach, alles, was mit dem Wort Beere aufhört und Kirschen. Also Erdbeere, Stachelbeere, Weinbeere, übrigens auch, ne? Weintrauben, Weinbeere, Johannisbeere, Himbeere, Brombeere, was immer ihr möchtet und eben auch Kirschen. Also diese kleinen bunten Früchte, eine Handvoll davon immer, jeden Tag. Und noch 3 mittelgroße Früchte, wie zum Beispiel Äpfel, Birnen. Ja? Dann unbegrenzt und so viel wie möglich Gemüse. Da lege ich mir aber nichts auf. Also wenn ich die Gelegenheit habe, an Gemüse ranzukommen oder Lust habe, mir welches zuzubereiten, mache ich das. Aber ich nehme es mir nicht als Auflage, sondern einfach so viel wie möglich Gemüse. Wenn man dann natürlich das Gemüse in Sahnesoße kocht, klar, da muss man die Kalorien von der Sahnesoße bedenken. Ist logisch. Dann 2 zum Beispiel Karotten oder Stangensellerie oder irgend sowas in der Richtung. Also noch 2, also so ein Mindestmaß an Gemüse am Tag. Und das werde ich dippen in Hummus. Hummus ist Kichererbsenpüree, gibt es in jedem Supermarkt mittlerweile zu kaufen. Den ich wiederum versetze mit 1/4 Teelöffel Kurkuma. Ja, also Gelbwurz. Kurkumin gibt es ja als Extrakt, ist aber nachgewiesen, dass das Extrakt nicht halb so gut ist, wie wenn man einfach nur Kurkuma, was es für 5 Euro im Supermarkt gibt, kauft und isst. 1000-mal besser als irgendwelche Tabletten. Dann jeden Tag 1 Teelöffel gemahlene Leinsamen, 1 Esslöffel Flohsamenschalen und tatsächlich 1 Proteinshake am Tag wegen des Sportes. Das hat mir meine Freundin empfohlen. Die hat gesagt, das ist schon gut, so 35 Gramm Protein zusätzlich zuzuführen am Tag mit zum Beispiel so einem Whey-Shake oder auch ein veganer Proteinshake, ist völlig egal, was ihr da nehmt. Oder ihr könnt auch Eiershake nehmen, es gibt ja auch mit Eiweiß aus Eiern. Also einfach ein Proteinshake, so 35 Gramm Proteinpulver am Tag, was weiß ich, wie das jeweils dosiert wird. Ne? Steht ja immer drauf, ein Messlöffel auf, was weiß ich, 150 Milliliter Wasser und shaken und fertig. Ja. Das ist so der Grundplan und da komme ich so auf 1400 bis 1500 Kalorien, wenn ich das so esse. Und das war es dann eigentlich auch schon. Dann kann ich, je nachdem, was ich noch an Sport mache und an Bewegung am Tag, kann ich mir noch zusätzlich eine Kleinigkeit erlauben. Vielleicht noch eine zusätzliche Scheibe Vollkornbrot oder auch mal ein Brötchen, ja, wenn ich Lust drauf habe. Oder einen Müsliriegel oder eine Rippe Schokolade. Ja, ist ja in Ordnung, kann man ja alles machen. dunkle Schokolade sowieso, aber auch Vollmilchschokolade. Wenn man es in Grenzen, in Maßen macht, nimmt man trotzdem ab, kann ich aus Erfahrung sagen. Ne? Also ein Riegel Schokolade am Abend hindert einen nicht am Abnehmen, wenn man den ganzen Tag sehr gesund und vernünftig und wenig gegessen hat. Je nachdem, wenn man sich natürlich gar nicht bewegt und nur auf der Couch liegt, wie an einem Sonntag, ja, von morgens bis abends nur liegen, dann kann das auch mal eng werden mit den Kalorien. Aber normalerweise klappt das. Und so werde ich das durchziehen. Und dann natürlich noch dazu, 6-mal die Woche, entweder 45 Minuten mein Fahrrad-Spinning-Training, ja, oder noch ein Lauftraining, was jetzt im Moment so aussieht, dass ich 7-8 Kilometer schnell spazieren gehe, also walke, mit einer Geschwindigkeit von etwa 6 km/h. Ich habe mich aber auch jetzt im Fitnessstudio angemeldet, damit ich, wenn das Wetter irgendwann schlechter wird und es Herbst und Winter wird, auch da keine Ausrede habe und sagen kann, egal, wenn das Wetter schlecht ist, wenn es kalt ist, wenn es regnet, gehe ich aufs Laufband und mache so meinen Sport. Oder wenn das Laufband besetzt ist, auf dem Crosstrainer, was weiß ich, ja. Aber so 60 Minuten nochmal moderates Training. Oder eben, wenn ich es irgendwann kann, wenn ich genug abgenommen habe, joggen, ja, wenn ich soweit bin. Weil mein Ziel ist ja irgendwann, einen Halbmarathon laufen zu können. In 4 Jahren oder so. Ne? Also nicht übertreiben. Langsam, Schritt für Schritt. Aber das ist so mein Plan. So werde ich es durchziehen und damit fange ich morgen an. Und ich kenne mich, wenn ich mir was einmal in den Kopf gesetzt habe, bin ich ein ziemlicher Dickkopf und ziemlich stur, dann ziehe ich es meistens auch bis zum Ende durch, egal wie schwer es wird. Und die Art und Weise, wie ich das mache, wie ich diese Kalorienreduktion hinkriege, die ist für mich so, dass ich den ganzen Tag über von morgens an bis abends um 6 oder 7 Uhr nichts esse, gar nichts. Und dann erst all das, was ich eben aufgezählt habe. Weil ich einfach ein Abendesser bin vom Typ her. Ich brauche abends, habe ich den meisten Hunger, da brauche ich was zu futtern, sonst kriege ich übelst schlechte Laune. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich das an jedem Tag schaffe, es mag Ausnahmen geben, aber das hat bisher bei mir in vergangenen Abnehmphasen am besten funktioniert. Jetzt werden Leute sagen, du machst ja Intermittent Fasting. Ja, kann man so sehen. Mache ich aber nicht, weil ich an Intermittent Fasting glaube und glaube, dass das irgendwas mit dem Insulinspiegel macht oder dass das die beste Methode ist, abzunehmen, sondern weil es für mich das Praktikabelste ist. An der Arbeit habe ich keine Zeit zu essen, da ist es immer schwierig, da muss ich mir immer irgendwas zwischen Tür und Angel reindrücken, das macht eh keinen Spaß, da hindert es mich eher am Tagesablauf und abends habe ich Zeit und Hunger und Lust zu essen, deswegen mache ich das so. Und ja, ich werde nach 18 Uhr Kohlenhydrate essen und zwar eine ganze Menge Kohlenhydrate. Ich werde fast nur Kohlenhydrate essen nach 18 Uhr und ich werde euch beweisen, dass es funktioniert, dass man damit abnehmen kann. Ja, das ist auch noch so ein bisschen so ein Ehrgeiz. Also das heißt euch, ihr werdet es ja nicht anzweifeln, aber der Welt da draußen, die immer sagt, ja, nach 18 Uhr darf man keine Kohlenhydrate mehr essen, halte ich wirklich für Unsinn. Ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich widerlegt. Aber egal, ich will jetzt mal hier nicht zu picky werden. Ja, das ist so mein Plan. Und das ist auch eine Form von Genuss, dieser Sport, dieses Gefühl nach dem Sport ist definitiv unter Genuss einzustufen, ja, und das im Wechsel dann mit so einer schönen Pfeife dann nach dem Sport, ganz, ganz, ganz toll, macht wunderbar Spaß, ändert überhaupt nichts am genussreichen und genussvollen Leben, ist eine ganz tolle Sache. Ich freue mich drauf und ich werde euch auch da auf dem Neuesten halten. Ich sage euch dann immer am Sonntag, aber nicht, keine Sorge, ich werde nicht jede Folge jetzt 20 Minuten über das Abnehmen reden. Das ist hier kein Abnehmen-Kanal, das ist ein Genuss-Kanal, ist schon klar. Aber ich werde euch so ein bisschen auf dem Laufenden halten, wie es läuft und wie meine Gewichtskurve sich verhält und ob ich noch dabei bin, wo ich fest davon ausgehe. Ja, aber das werde ich euch mitteilen. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich wünsche euch wie immer alles das, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Und ich wünsche euch so oft wie möglich den perfekten Smoke. Und was der perfekte Smoke ist und wie man den eigentlich strandkorbgedönsmäßig definiert, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, ciao. Mm-hmm.